Mein allererster Job in meinem Leben war in der Brauerei Allersheim. Die Brauerei Allersheim liegt genau zwischen meinem Heimatdorf Befern und dem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, Holzminden. Und ich bin seit dem Gymnasium, dann irgendwie mit 13 Jahren, jeden Morgen mit dem Fahrrad an der Brauerei vorbei, hin und her. Bis dann irgendwann so das Alter kam, in dem man sich halt auch fürs Biertrinken interessierte. Und dann bin ich relativ häufig, muss ich sagen, gegen den Willen meiner Eltern bei den Brauereiführungen gelandet. Mit verschiedenen Vereinen, mit dem Fußballverein, mit dem Angelverein und so weiter. Dann kam man da sehr häufig hin. Und eines Tages war ich zum so und so vielen Male da, dass der Braumeister sagt, ja, kannst du ja eigentlich meinen Job haben morgen, so oft wie du hier bist.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Adrian Klee, der neue CEO von BrewDog Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 57. regulären Folge.
Regulär, denn wir hatten vorher ja dieses kleine vierteilige Hopcast Podcast Special mit Fürst Wiercheck und jetzt steigen wir wieder regulär ein. Und weil wir regulär einsteigen, haben wir eine kleine Überraschung für euch. Wir haben dieses Mal einen kleinen Sondergast. Wir machen das im Grunde wie in der Musik. Wir haben eine Vorband.
Ein Support.
Ja, eine Supportband. Die nennt sich Hop Shuttle. Hop Shuttle, das sind Christoph, Patrick und seine Frau Paloma. Und die haben einen Marktplatz für kleine Brauereien eingerichtet. Eine wirklich schöne Idee. Und was sich dahinter verbirgt, das erklären sie euch selber. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Hopcast, a dibi dibi Hopcast, a dibi dibi Hopcast.
Hallo ihr drei, damit unsere Hörer euch kurz gleich auseinanderhalten können, stimmlich, bitte ich das Triumvirat der lokalen Bierkultur von hopshuttle.com, sich einfach mal kurz vorzustellen.
Hallo, ich bin Paloma.
Ich bin der Patrick.
Und ich bin der Chris.
Drei Leute, eine Mission. Es geht um das Nach-Vorne-Bringen der lokalen Bierkultur. Erzählt mal kurz, was sich hinter Hop Shuttle verbirgt.
Hinter Hop Shuttle verbirgt sich tatsächlich unser Herzensprojekt. Also das ist eine Sache, die wir gestartet haben aus unserer Leidenschaft für Bier, aus unserer Begeisterung für Bier und aus unserer Sicht als Bierliebhaber tatsächlich. Da gibt es so die ganz nette Anekdote, die dann immer kommt, dass wir Weihnachten zusammen gefeiert haben, also wir drei, so wie wir hier sitzen und noch meine Frau auch dazu. Und dann dachte ich, naja, Weihnachten, da wollen wir natürlich auch schönes, besonderes, gutes Bier haben. Und wo kriegen wir das jetzt her? Lockdown ist ein bisschen schwierig. Wir sind auch alle drei relativ neu im Saarland hier, also wohnen erst seit letzten Sommer hier. Und dann haben wir festgestellt, online bekommen wir eigentlich gar nicht das, was wir wollen, weil da gibt es halt einen Haufen Online-Shops tatsächlich, muss man sagen. Die haben halt eigentlich mehr oder weniger alle das Gleiche. Und sie haben halt das, was wir halt auch in einem besser sortierten Supermarkt oder Getränkemarkt mittlerweile auch bekommen. Das heißt, die Nuggets, sage ich mal, also so die Goldstückchen, auf die wir dann Lust hatten, die gibt es online tatsächlich nicht oder sehr wenig. Und ja, so hat das dann irgendwie alles seinen Lauf genommen von Gesprächen und Ideen, was man machen könnte, wurde dann relativ schnell die Entscheidung draus, wir machen es einfach. Und so ist Hop Shuttle entstanden. Was ist Hop Shuttle? Es ist ein Marktplatz für kleine und kleinste Brauereien. Also um mal ein Beispiel zu geben, wir haben eine Brauerei dabei, die hat eine 1,25 Hektar Anlage. Also das ist wirklich gerade mal ein ganz kleines bisschen über dem typischen Heimbrauer, sagen wir mal, Ausstoßmenge. Und geht so, unsere größte Brauerei, die hat eine 20 Hektar Anlage. Die macht allerdings das wenigste, was er braut, auf dieser Anlage, sondern hat noch zwei kleinere Anlagen, um da sich austoben zu können. Aber das steckt so ein bisschen, denke ich mal, den Rahmen auf jeden Fall ab, was wir jetzt mit kleinsten und kleinen Brauereien meinen. Ja, und denen bieten wir einfach einen Online-Marktplatz, also ein virtuelles Schaufenster, in dem sie sich präsentieren können, in dem sie ihre Biere präsentieren können, über das sie ja mit Kunden in Kontakt treten können, und zwar deutschlandweit. Also das ist irgendwie, denke ich, schon ein großer Punkt, dass wir sagen, dass man das so ein bisschen aus der, also die regionale Verwurzelung ist und bleibt natürlich wichtig, aber dass wir sagen, Bierliebhaber gibt es ja überall. Und warum nicht eigentlich beide Seiten zusammenbringen? Also und das, dabei den Vorteil behalten, auch gerade für die Brauereien und für die, wie soll man sagen, Vitalität dieser Szene oder wie auch immer man es nennen will, dass es halt einfach einen direkten Kontakt zwischen Brauerei und Kunde gibt.
Sehr, sehr schöne Idee. Zwei Namen sind mir, by the way, beim Scannen der Plattform im Gedächtnis geblieben. Phasebräu, da hatten wir schon Spaß dran.
Ja.
Und Orca, was ja ein alter Bekannter für uns ist. Die waren ja auch schon in diesem Podcast zu Gast. Und so klein, wir wissen alle, der hat ja den Porsche unter den Brauanlagen. Oder war es der Ferrari?
Das war,
ne?
War der Ferrari.
Das war der Ferrari sogar, unter den Brauanlagen. Ich bin bei Autos nicht so versiert wie im Bier. Aber das ist ja schon einer der größeren dann wahrscheinlich in dem Portfolio. Das Geschäftsmodell dahinter. Wann fangt ihr denn an zu verdienen? Also wie funktioniert das? Man geht auf diese Plattform, man sucht sich Biere aus, man bestellt sie. Wie geht's weiter?
Ja, wir sind, würde ich sagen, ungefähr so was wie eine Gewerkschaft für Kleinbrauer. Also wir nehmen eine Provision, wenn was verkauft wird. Es gibt ja auch dieses Modell, dass bei vielen Marktplätzen in andere Branchen, dass man monatlich eine Gebühr bezahlt, um überhaupt dabei zu sein. Aber da wir uns halt eben auf ganz kleine konzentrieren und wir halt nicht immer wissen unbedingt, ob in einem Monat irgendwas verkauft wird, haben wir das Modell entschieden für uns. Nur wenn was verkauft wird, nehmen wir dann darauf eine Provision, und zwar auch nur vom Nettoverkaufswert. Also von Versandkosten nehmen wir nichts, von Umsatzsteuer nichts, Pfand geht alles zu 100% an die Brauerei. Und dann bekommen wir eine Provision von dem Nettoverkaufswert. So machen wir das, und so können wir das halt wieder in Hopstadl reinstecken. Wie gesagt, das ist erstmal noch ein Passionsprojekt, und Verdienste kommen dabei noch nicht raus, aber dafür sind wir ja eh nicht drin. Wenn wir fürs große Geld dabei wären, dann wären wir, glaube ich, an der falschen Adresse. Wir machen das einfach, weil wir wirklich gerne die Kleinen eine Plattform geben wollen, die sie halt noch nicht haben. Wie eben auch eine Gewerkschaft.
Und sage mal, habt ihr denn da eine Lagerhaltung oder wie macht ihr das? Oder kriegt ihr das dann immer geschickt, wenn ihr was braucht? Weil es sind ja dann doch relativ, dann für so einen kleinen Laden schon relativ viele Brauereien im Portfolio. Und da denkt man ja auch, haben die jetzt ein Lagerhaus oder wie funktioniert die ganze Geschichte?
Nein, wir haben aktuell keine Lagerung für die Biere. Für uns geht der Versand immer direkt von der Brauerei zu dem Kunden. So wird es genauso aufbewahrt, wie der Brauer das vorhat. Und so weiß der Brauer immer genau, ob mehr gebraut werden muss oder nicht. Wir haben oft von unseren Brauern so gehört, ja, ich verkaufe vielleicht 10 Kisten an dem Edeka, aber Edeka hat das dann in seinem warmen Lager oder auf dem Regal irgendwo, und unpasteurisiertes Bier hält sich bekanntlich nicht so lange und weiß eigentlich gar nicht im Status, ist es verkauft, ist es nicht. Bei uns ist das eben alles übersichtlich. Der Brauer behält die Kontrolle und das Wissen über, was mit seinem Bier passiert. Und das ist, glaube ich, in der Größe mit den Brauereien, mit der wir arbeiten, eben ganz wichtig. Es gibt ja Gründe, wieso diese größeren Online-Händler nicht die ganz kleinen einkaufen. Das ist, weil wenn die in Lager nehmen, dann wissen sie nicht unbedingt, ob sie verkaufen, und deswegen müssen sie selektiver sein wie wir. Wir müssen nur das Bier probieren, wissen, ob es gut ist, und dann können wir das gern schon bei uns auf der Plattform stellen und quasi dem Kunden dann auf unsere Sichtebene von den Brauern zur Verfügung stellen.
Wenn ich da noch was hinzufügen kann, also ich glaube, ein weiterer wichtiger Unterschied ist auch, dass die Kommunikation angemessen ist. Also wir haben oftmals eine Situation, zumindest das, was wir oft gehört haben, tatsächlich das Problem, dass halt, wenn die Ware über sag ich mal, noch einen dritten geht oder dritten, vierten, fünften, egal, dann kommt am Ende beim Kunden gar nicht mehr an, was das für ein Produkt eigentlich ist. Dann steht zum Beispiel irgendwas auf dem Regal neben vielen anderen Flaschen und der Kunde weiß gar nicht, warum kostet das jetzt 3, 4, 5 Mal so viel und was will der mir eigentlich damit sagen und was, keine Ahnung, da steht irgendwas Komisches drauf, das ist auch noch Englisch, habe ich noch nie gehört, irgendwie, also all solche Sachen. Und ja, hier haben wir halt mit Hop Shuttle sozusagen die Möglichkeit oder bieten den Brauern die Möglichkeit, das direkt an die Kunden so zu bringen, wie sie es auch möchten, so zu kommunizieren, wie sie es möchten. Also das heißt, der interessierte Kunde, der kriegt die Info auf jeden Fall, wenn er über Hop Shuttle, sage ich mal, sich für das Bier interessiert, anders als vielleicht auf anderen Verkaufswegen.
Schönes Projekt. Dann haben wir ja schon gehört, wie ihr darauf gekommen seid. Mal ganz kurz, nochmal so 2, 3 Sätzen. Es kommt ja so viel Gewinn nicht bei rum. Das heißt, ihr müsst ja von irgendwas anderem leben. Was macht ihr denn sonst so in eurem Leben, damit die Kasse stimmt und die Miete bezahlt wird?
Ja, das stimmt. Also Paloma und ich sind tatsächlich Vollzeit-Softwareentwickler. Wir arbeiten beide bei einer Universität, also bei zwei verschiedenen Universitäten.
Und Chris muss jetzt erstmal Bier trinken, um jetzt gerade antworten. Haben wir Verständnis für.
Man muss Prioritäten setzen.
Sicher.
Also ich bin von meiner Ausbildung her bin ich Diplom-Mathematiker, habe jetzt 10 Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet, zuletzt als Produktmanager. Und habe mir dann ein Jahr Auszeit genommen, das durch Corona tatsächlich ein bisschen anders verlaufen ist, als es eigentlich gedacht war, weil es ging im Oktober los, also Oktober 2019. Australien war zum Glück noch drin, aber danach war dann Schluss und alle Grenzen zu. Naja, jedenfalls, wie das so ist, man kommt dann halt auf andere Sachen und so bin ich jetzt eigentlich so seit Ende September, Oktober, also quasi nach einem Jahr Auszeit, so dabei, mich so in der Bierszene auch mal ein bisschen beruflich auszuprobieren. Da gehört Hop Shuttle auf jeden Fall dazu. Daneben, ja, mache ich jetzt gerade noch die Ausbildung zum Biersommelier. Eigentlich auch mehr aus dem Spaß heraus. Also einer von den Brauern, die hoffentlich auch bald bei uns auf der Plattform sind. Also im Moment liegt es noch daran, dass er noch nicht die passende Abfüllstraße hat. Der hat irgendwie das auch gemacht und hat so begeistert darüber erzählt, dass sich irgendwie, es hat schon gereicht, um mich dann auch zu überzeugen. Daneben habe ich hier bei einer Mittelstandsbrauerei in der Gegend, hier habe ich ein Praktikum gemacht. Wir machen ja jetzt auch mit Hop Shuttle solche Events. Da haben wir jetzt ja am Gründonnerstag unseren ersten Event. Ich bin seit Jahren passionierter Heimbrauer und bin da auch weiter dran, in die Richtung zu gehen, mal ein erstes Bier auch kommerziell auf den Markt zu bringen. Und das ist so ein bisschen so das Patchwork an Ideen, was ich im Moment am Zusammensticken bin. Und ich gönne mir einfach mal den Luxus, das jetzt noch ein bisschen zu probieren. Und mal schauen, wohin die Reise geht.
Erste Verkaufsstelle deines Bieres, Hop Shuttle.
Genau.
Genau, das wird man ja auf jeden Fall, denke ich, auf eurer Plattform sehen.
Ja.
Okay, wir haben 2 Aufrufe eigentlich. Und zwar an Menschen, die generell bierneugierig sind. Die können bei euch kleine Schätze dann finden. Wahrscheinlich gibt es keine Garantie, dass das immer verfügbar ist, wenn es kleine Brauereien sind. Kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich dieser kleine Wermutstropfen, oder?
Ja, okay. Auf jeden Fall. Also
aber das ist natürlich, dafür ist es lokal und frisch, sagt ihr. Und dann gibt es natürlich die ihr Bier bei euch vielleicht verkaufen möchten. Also ihr seid ja offen für Anfragen dann, denke ich, oder?
Immer.
Also falls Brauer das hören, so können die sich an euch wenden. Und wie können sie das tun?
Also da gibt es wirklich eine Fülle an Wegen. Also entweder über unsere Info@E-Mail-Adresse, also info@hopshuttle.com, die man bei uns auch auf der Webseite findet. Oder über Instagram anschreiben, Facebook ist genauso möglich. Dann gibt es bei uns im Impressum auch unsere, sage ich mal, persönlichen E-Mail-Adressen für Hopshuttle, also paloma@hopshuttle.com, patrick@hopshuttle.com und chris@hopshuttle.com. Genau, im Impressum sind auch alle unsere Telefonnummern. Also das heißt, man kann auch direkt den heißen Draht, das rote Telefon, um den Bombenabwurf zu verhindern, zu uns wählen und dann klappt es, glaube ich, auch.
Toll, da haben wir jetzt ja alle Infos am Start. Kommen wir zur letzten Frage, unserer Inselfrage. Ein Bier für die einsame Insel.
Also ich habe gesagt, dass ich mich auf die Frage vorbereitet habe, aber ich habe jetzt trotzdem zwei Biere. Eine erste Stelle und eine zweite Stelle. Aber die erste Stelle, die kann man als Endergebnis nehmen. Das erste Bier ist von Victory, Golden Monkey zuerst und danach Sour Monkey von Victory Brewing in Pennsylvania.
Okay, das muss ich recherchieren, die kenne ich tatsächlich beide nicht. Und wie sieht's beim Chris aus?
Die sind auf jeden Fall nicht lokal, ne?
Also ein Bier ist natürlich wirklich extrem schwer, muss ich sagen. Aber ich glaube trotzdem, ich würde mich für eine schöne Big Bottle vom Rodenbach Vintage 2014 entscheiden.
Und die jeden Tag?
Ja, ich glaube, eine Weile könnte ich es damit auszeichnen, auf jeden Fall.
Sehr schön. Paloma, hast du auch Desert Island Bier?
Es ist schwer. Cantillon-Flasche?
Ja.
Von Cantillon.
Ja, ich sehe schon, eure Insel, da kann man es gut aushalten.
Kann man es aushalten.
Ihr lasst es dann krachen auf der Insel.
Sehr gut.
Eine Insel für Sauerbier-Fans, würde ich sagen, wird das.
Über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Ah, dieses digitale Ding, das funktioniert ja echt gut, aber es kommen doch immer wieder neue Situationen. Zum Beispiel, wenn da drei Menschen in einem Raum sind, der halt und keiner von ihnen trägt einen Kopfhörer.
Ja, das ist dann ein bisschen schwierig zu organisieren. Dann hört man uns an ein paar Stellen schon mal doppelt. Ich habe das alles weggeschnitten, wo es ging. Wo es nicht ging, ist es dann halt so.
Du hast wieder gezaubert.
Ich habe versucht zu zaubern.
Dennoch, es war ein tolles, schönes Gespräch mit den dreien von Hopshuttle.
Auf jeden Fall.
Komm, und jetzt kommen wir zu unserem Hauptakt. Adrian Klee, 33 Jahre alt, Wahlhamburger, hat unter anderem das Global Management Trainee Programm bei AB InBev durchlaufen, war dann im E-Commerce-Segment bei Mars tätig und jetzt eben ist er der neue CEO von BrewDog Germany. Warum haben wir mit diesem guten Mann gesprochen? Denn wir haben ja bereits mit BrewDog einen Podcast gemacht.
Weil es uns interessiert hat, einfach mal rauszufinden, wie viel Freiheiten man hat, wenn man halt der BrewDog-Chef Deutschland ist.
Und wie es wohl so ist, mit jemandem wie James Watt zusammenzuarbeiten. Denn der Mann ist ja so energiegeladen und schnell und haut ja eigentlich gefühlt fast täglich eine Idee raus.
Genau, der Adrian ist nicht weniger schnell. Ich denke, der ist da auf Augenhöhe.
So haben wir ihn auf jeden Fall hier erlebt. In unserem Gespräch in der BrewDog St. Pauli Bar. Die ist natürlich Stand heute, 13. Mai, geschlossen. Wir hatten dort viel Abstand. Es ist ein hoher Raum. Wir waren alle frisch getestet und wir trugen alle Masken. Insofern ließ sich das sehr gut umsetzen. Und wir haben uns echt gefreut, dass Adrian sich die Zeit genommen hat, jetzt gerade mitten noch im Onboarding-Verfahren mit uns zu sprechen.
Genau, und glücklicherweise auch, weil wir uns auch die Frage stellten, gibt es einen Unterschied zwischen den Bieren aus Schottland und aus Berlin? Und er hatte glücklicherweise auch von dem Hazy Jane eine Dose aus Allen und eine Dose aus Berlin mit. Die haben wir natürlich verkostet.
In einer Bar, das war so schön, aber das nur am Rande. Wir übergeben gleich mal an Adrian Klee. Ich möchte dennoch nicht verpassen, euch hinzuweisen auf die Verlosung, die wir nach diesem Hauptakt mit euch durchziehen wollen. Insofern kann ich nur empfehlen, dranbleiben. Wir hören uns gleich. Und zwar habe ich gelesen, als kleiner Junge wolltest du Bauer oder Bundeskanzler werden. Jetzt bist du bei BrewDog, CEO Deutschland, seit 1. April. Mhm. Wie konnte das passieren?
Ich würde sagen, ich sitze gerade zwischen beiden Stühlen, also und beides ist noch möglich. Also sowohl die Karriere als Bauer, was ich glaube ich ein bisschen näher am Brauer liegt, als der Bundeskanzler, ist beides noch möglich, aber ich bin aktuell sehr, sehr zufrieden und vielleicht meinte ich ja als Kind auch Brauer und konnte es nicht ganz aussprechen und bin dann tatsächlich jetzt schon da gelandet, wo ich eigentlich als Kind hin wollte. Aber ich habe das tatsächlich auch, wir hatten Besuch von Franziska Giffey vor 2 Wochen bei uns im Dogtap, da habe ich das Gleiche erzählt. Und sie meinte auch, dass sie dafür beide Richtungen noch Wege sieht. Aber das hat sie auch mit einem zwinkernden Auge gesagt. Von daher gucken wir mal. Aber ja, Bauer oder Bundeskanzler war es damals.
Hm. Lustige Berufswahl tatsächlich, Bauer oder Bundeskanzler. Aber offensichtlich hast du auch das Talent, dir Sachen dann wieder so hinzureden. Weil Bauer oder Brauer, das ist ganz geschickt formuliert.
Ja, ich komme vom Dorf und als kleines Kind habe ich halt den ganzen Tag auf Bauernhöfen rumgehangen. Und von daher lag das sehr, sehr nah. Und ich habe Kühe gemolken, ich habe geholfen, Pferde zu misten und so weiter und so fort. Und das war halt wirklich mein Lebensalltag. So bis ich 12 war nach der Schule, hing ich auf Bauernhöfen rum. Und Bundeskanzler daher, ich war als Kind, hatte ich ein bisschen mehr Volumen. Und der Helmut Kohl, der war damals so der Bundeskanzler in Deutschland. Und der konnte trotz Bauch, konnte der immer reden. Und dementsprechend, ja, hat mich das anscheinend damals als Kind irgendwie angesprochen. Und dann kam Bauer oder Bundeskanzler raus.
Woher denn, vom Dorf? Wo können wir dich verorten?
Ich komme aus dem Weserbergland. Ich komme aus dem einzigen Ort in Deutschland, der in jede Himmelsrichtung 1 Stunde bis zur Autobahn hat. Das ist Befahn, beziehungsweise Holzminden ist die Kreisstadt dazu. Und ist tatsächlich so in jede Himmelsrichtung, nach Norden, nach Hannover, nach Süden, nach Kassel, nach Osten, nach Göttingen, nach Westen, nach Hameln, 1 Stunde bis zur Autobahn. Gibt es so kein zweites Mal, aber wir sprechen bei uns liebevoll vom größten Autobahnring Europas. Und ja, da bin ich aufgewachsen und wirklich so ländlich, wie es nur geht in Deutschland.
Perfekt, um wegzukommen.
Ja, auch ich habe da 21 Jahre sehr glücklich gelebt und ich bin immer noch sehr, sehr gern zu Hause. Meine Eltern wohnen da und ich habe meine Heimat auch sehr, sehr lieb und bin da sehr gerne. Von daher ging gar nicht ums Wegkommen. Ich habe natürlich dann mit 21 auch irgendwann den Weg rausgewagt und bin bisher nicht wiedergekommen. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön da und es war weniger eine Flucht als eine Neugier auf das Neue draußen und bin immer noch sehr, sehr gern im Weserbergland.
Um mal Luft zu holen. Denn was ich gelesen habe, BrewDog CEO, seine Aufgaben sind Produktion, Vertrieb, Marketing, Personal und die strategische Ausrichtung des Unternehmens und dann natürlich noch die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Die wollen wir auf keinen Fall unterschlagen. Das klingt ja nach einem ganzen Aufgabenpaket, was du dir da geangelt hast. Ja,
das ist es absolut. Also das ist eine Riesenherausforderung. Es ist sehr, sehr divers, was die Herausforderungen auch angeht. Also ich habe ja meine bisherige berufliche Laufbahn sehr, sehr viel Zeit im Vertrieb verbracht, habe aber auch durch mein eigenes kleines Unternehmen so das ein oder andere an Erfahrung auch sammeln dürfen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel halt auch so Themen wie Steuern und ja, innergemeinschaftlicher Umsatzsteuerausgleich und solche Geschichten habe ich durchaus schon ein bisschen was mitnehmen können, was mir jetzt auch hilft, aber ja, es ist sehr, sehr breit aufgestellt. Allerdings ist es ja auch so ein wenig in der BrewDog-DNA dann wirklich Herausforderungen auch unter anderem an etwas fachfremdere Leute abzugeben, wenn man denn gewillt ist, sich da wirklich 100% drauf einzulassen und für mich ist das gerade so ein wenig das Schönste, was ich jemals machen durfte, mich wirklich am Tag zwischen 5 verschiedenen Aufgaben letztlich hin und her schwenken zu lassen oder mich hin und her zu schwenken. Von daher wahnsinnig aufregend und ich lerne jeden Tag noch eine ganze Menge dazu. Das heißt, ich bin ja auch nicht hergekommen und weiß schon alles, sondern es kommen jetzt Herausforderungen und dann sitze ich auch da, muss 2-mal tief durchatmen und sie dann angehen. Und das ist für mich einfach gerade ganz, ganz fantastisch.
Du warst ja schon mal in der Bierbranche unterwegs, über 4 Jahre hast du für AB InBev gearbeitet. Mhm. Und dann warst du kurz bei Mars, immer in dieser Marketing-Manager-Geschichte?
Nee, also im Prinzip, meine Biergeschichte geht ja noch viel früher los. Ich habe ja mit 16 Jahren angefangen, in der Brauerei Allersheim zu arbeiten. Mein allererster Job in meinem Leben war in der Brauerei Allersheim. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kennt. Nee. Ist auch im Weserbergland. Ist eine ganz lustige Geschichte. Die Brauerei Allersheim liegt genau zwischen meinem Heimatdorf Befern und dem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, Holzminden. Ich bin seit dem Gymnasium, dann irgendwie mit 13 Jahren, jeden Morgen mit dem Fahrrad an der Brauerei vorbei, hin und her. Bis dann irgendwann so das Alter kam, in dem man sich halt auch fürs Biertrinken interessierte. Und dann bin ich relativ häufig, muss ich sagen, gegen den Willen meiner Eltern bei den Brauereiführungen gelandet. Mit verschiedenen Vereinen, mit dem Fußballverein, mit dem Angelverein und so weiter. Und dann kam man da sehr häufig hin. Und eines Tages war ich zum Sohn zu viel Male da, dass der Braumeister sagt, ja, kannst du ja eigentlich meinen Job haben morgen, so oft wie du hier bist. Mein Vater sah das gar nicht gern. Ich kam nach Hause den einen Abend dann und meinte, Mensch, was wieder in der Brauerei heute? Das hatte mir natürlich auch angemerkt. Und ich habe mir aber gesagt, pass auf Papa, heute ist was Gutes passiert. Die haben mir einen Job angeboten. Der Braumeister meinte das alles aber nicht ernst. Und mein Vater ist dann aber so jemand, der ruft am nächsten Tag da an und sagt, Mensch, die haben meinem Sohn gestern einen Job angeboten. Ich schicke den mal vorbei. Und dann war ich die Woche drauf das eine Mal da, habe mich mit dem Braumeister unterhalten. Der hat mir da einen Zettel mitgegeben oder 7 Zettel, 7 Seiten auswendig lernen über die Geschichte der Brauerei, wie braut man ein Bier. Dann habe ich 2 Mal auf Test dort die Brauereiführung machen dürfen und dann von da an war es für mich geschehen. Dann war ich 16 Jahre alt, habe dann 2 Mal die Woche nach der Schule, immer mittwochs und freitags, 14 Uhr, auf dem Heimweg von der Schule gestoppt, habe die Brauereiführung gemacht, habe den Leuten gezeigt, wie man Bier braut, habe mir selber alles natürlich auch immer intensiv angeguckt und hatte den Traumjob eines 16-Jährigen, den man eigentlich haben kann, weil den ganzen Tag nach der Schule dann mit Bier zusammen zu sein. Es gab auch Deputatbier, das konnte man gut gebrauchen in dem Alter. Es gab auch gutes Trinkgeld, es gab ein kleines Entgelt dafür auch. War einfach eigentlich ein Traum und das hat sich dann so fortgeführt, dass ich auch in den Ferien dann immer in der Brauerei war. Also ich habe dann in der Produktion gearbeitet, ich habe mit dem Industriesauger Malzböden gesaugt, ich habe Hefetanks ausgeschoben, ich habe geholfen, Bügelflaschen zu entbügeln und wieder neu zu bebügeln. Das ist, glaube ich, das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Vor allem, es war im Dezember, Winterferien und dann bei Kälte und Nässe ziehe ich meinen Hut vor jedem, der das machen muss. Ist wirklich extrem hart gewesen und die Sehnenscheidenentzündung wäre beinahe passiert. Und so bin ich in den Bereich Bier reingekommen und von daher kam dann auch irgendwann nach dem Bachelor-Master-Studium meine Bewerbung bei AB InBev ins Global Management Training Programm, weil eben diese Liebe und Leidenschaft da geweckt war. Und das lag dann nahe, sich dann dort nach dem Start oder zum Start des Studiums hinzubewerben. Und es hat funktioniert. Und demnach bin ich dann in der Bierbranche gelandet, ja.
Aber du warst ja nicht dann in dieser kleinen, süßen, muggeligen, mittelständischen, inhabergeführten Brauerei. Du hast dich dann ja gleich für das ganz große, globale Spiel entschieden, ne? Das ist ja schon nochmal eine andere Nummer.
Ja, ist es absolut. Für mich war aber an der Stelle auch ganz, ganz wichtig. Ich wollte natürlich die Rolle dort finden, wo ich am meisten lernen kann und wo es für mich halt auch so ist, dass ich am meisten herausgefordert werde. Und das war zu dem Zeitpunkt zweifelsohne die Zeit bei Anheuser-Busch InBev. Und wie gesagt, ich war fast 5 Jahre dort am Ende des Tages. Habe mich da auch in der Zeit, der ich da war, sehr, sehr wohl gefühlt. Das war jetzt überhaupt nicht. Auch am Ende, dass ich weggegangen bin, lag daran, dass ich ein tolles Angebot bekommen habe, eine tolle Chance bekommen habe. Habe da eine Menge gelernt, habe in der Produktion auch dort gearbeitet, habe dort einen Maischefilter optimiert, habe in der Logistik Average Truck Cycle Times mir angucken dürfen, wie so ein LKW durch eine Brauerei kommt. Und das hilft mir natürlich auch jetzt. Und wenn man so Bereiche nimmt wie Arbeitssicherheit und so weiter, das habe ich in der Brauerei dort alles lernen dürfen und hilft mir natürlich jetzt auch wahnsinnig, so gewisse Prozessschritte jetzt auch bei BrewDog mit einzuschätzen. Und ja, die Zeit bei EBMF war einfach die Möglichkeit, sich wahnsinnig breit nochmal auf das Geschäft Bier vorzubereiten. In sehr, sehr jungen Jahren. Ich habe dann mit 24 angefangen und hatte von nix eine Ahnung. Und von daher war das für mich eine ganz, ganz tolle Zeit auch. Konnte viel lernen und
Und jetzt BrewDog.
Ja.
Aber das Herz schlägt offensichtlich, um das nochmal abzuschließen, auch für das Marketing und Management, oder?
Nee, ich hab ja eigentlich immer im Vertrieb gearbeitet. Also mein Leben hat ja eigentlich bisher irgendwie 8, 9 Jahre im Vertrieb stattgefunden. Auf kleiner Stufe bis hin dann irgendwo bei Mars jetzt, da war ich verantwortlich für das europäische Amazon-Geschäft mit einem Team von 7 Leuten. Und das Thema, Dinge zu verkaufen und vor allem Dinge zu verkaufen, die zu dem ganz, ganz viele Leute eine Meinung haben, hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und beim Bier ist natürlich so, egal, wen ihr in Deutschland fragt, jeder hat eine Meinung. Finde ich gut, finde ich schlecht, mag ich, aber es hat jeder eine Meinung. Mhm. Das Thema Amazon bei Mars, auch das Gleiche. Jeder hat eine Meinung. Und dementsprechend hat man auch immer irgendwie einen Hebel gehabt, auf Leute zuzugehen, sich mit Leuten zu unterhalten und über ein Thema zu sprechen, wo alle irgendwo einen Zugang zu haben. Und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich hatte halt die Chance, als kleiner Junge mit 16, hört sich ein bisschen komisch, mit 16 kleiner Junge, aber ich war wirklich noch 1,60 groß, von daher hatte ich die Chance, in der Brauerei meiner Heimat zu arbeiten. Danach hatte ich die Chance, beim größten Bierbrauer der Welt zu arbeiten. Und jetzt habe ich die Chance, beim coolsten Brauer auf der ganzen Welt zu arbeiten. Und das finde ich ein ganz schönes Privileg. Und auch in der Reihenfolge finde ich es für mich, ist es wahnsinnig schön, weil jetzt bin ich an einem Ort, wo ich wirklich Dinge ändern und verwirklichen kann. Bei AB InBev wäre das in der Form nicht gegangen, weil eben der Einfluss bei so einem großen Unternehmen ganz anders ist. Und jetzt sind wir wirklich in einem Organisationskonstrukt, wo wirklich Dinge innerhalb von kürzester Zeit veränderbar sind. Und das macht halt wahnsinnigen Spaß. Und ich bekomme wahnsinnig jung hier eine Riesenchance und bin natürlich auch ganz klar bewusst, dass das eine Riesenverantwortung ist, die ich hier tragen darf. Und bin da sehr dankbar und auch sehr demütig, das Ganze jetzt machen zu dürfen. Und von daher gehe ich da mit voller Freude rein.
34 bist du, ne?
33 sogar. 33. Noch.
Ich werde das noch 34. Ich habe dich ein Jahr älter gemacht.
Gar nicht schlimm. Verdammt,
dass du
die grauen Haare verraten mich manchmal.
Habe ich mir auch gedacht, 33 kann der nicht mehr sein. Das muss schon die 34 genau sein.
bei Brewdog ist ja das Thema ein etwas anderes vom Bier her als bei AB InBev. Das heißt, wir haben halt diesen Craft-Bier-Bereich. Gab es für dich da vorher auch schon Berührungspunkte oder ist das jetzt eher mit Brewdog gekommen?
Nee, also ich habe Bier schon sehr, sehr lange lieb und ich weiß auch, was es heißt, ein gutes Bier zu brauen, was da an Arbeit drin steckt. Wie gesagt, ich habe mit 16 angefangen, dort neben den Brauern und Mälzern zu stehen und das ist natürlich so ein wenig auch, wenn man so möchte, ein bisschen die Downside gewesen in der Zeit bei AB InBev. Es ging halt nicht darum, möglichst jetzt das ausgefallenste und aufregendste Bier zu brauen, sondern wirklich, um einen Massengeschmack zu treffen. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, als jetzt zu sagen, Mensch, wir wollen wirklich ganz kreativ, ganz auch individuell Geschmäcker bedienen, die ja vielleicht auch ein bisschen links, rechts des Mainstreams sind. Und von daher ist die Aufgabe jetzt eigentlich viel, viel aufregender und viel breiter angelegt, weil man muss auch so ein wenig, wenn man aus meiner Sicht kommt, immer bei großen Firmen gearbeitet zu haben, so ein wenig seine eingetretenen Pfade verlassen, weil es ist nicht immer nur das Richtige, wo man glaubt, die meisten Leute mit glücklich machen zu können, sondern auch zu sagen, hey, es gibt eine Möglichkeit, zum einen Leute zu bedienen, die halt ein bisschen andere Geschmäcker haben beim Bier, aber auch Leute dahin zu führen. Und das ist, glaube ich, die viel größere Aufgabe, weil ich glaube, der Fakt, dass ganz, ganz viele Leute in Deutschland eben, nenne ich es jetzt mal, Fernsehbiere oder Mainstream-Biere trinken, nicht dem geschuldet ist unbedingt, dass sie die anderen Biere nicht mögen, aber dass es einen ganz, ganz schweren Zugang eigentlich gibt, weil vielleicht der Weg dorthin auch ein wenig zu lang ist, den wir auch als Brauereien, sowohl aus dem kleineren als auch größeren Spektrum dann gestalten, ja, einfach zu weit ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch, es schwärmt mir schon ein bisschen zu meinen Zielen über, eine Sache ist, die ich gerne machen würde. Und ich glaube, da ist eine Riesenchance, diese Brücke zu bauen zwischen wirklich Hardcore-Craft und dem, was man Mainstream nennt. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Platz dazwischen und es gibt Chancen, ja, den Leuten, die man heute im Mainstream hat, auch rüberzuholen und sagen, hey, guck mal, das ist ein handwerklich gebrautes Bier, Aroma-Hopfen, genügend Zeit, ja, nicht im High-Gravity-Brewing-Verfahren gebraut, da ist noch ein bisschen was dahinter und ich glaube, sowohl die Geschichte als auch der Geschmack vor allem geben das her, da auch mehr Leute noch für zu begeistern.
Und wenn man dann so bei Brewdog anfängt, wird dann gesagt, so, du machst jetzt auch erstmal eine Biersommelier-Ausbildung oder hast du die schon mitgebracht oder...
Also ich habe tatsächlich einen britischen Brauer- und Mälzer-Titel bei AB InBev machen dürfen im Trainingsprogramm. Cool. Ja, ich habe ein IBD-Examen, habe also das Ganze mal ziemlich intensiv lernen dürfen, habe davon nicht alles behalten, das habe ich ein bisschen wiederholt. In der Zeit, wo ich mich darauf vorbereiten konnte, habe ich das Skript nochmal durchgenommen. Sommelier-Ausbildung bei ABI habe ich eine hausinterne gemacht, die sich auch viel mit Food-Pairing beschäftigt hat. Aber ich habe jetzt den klassischen Bier-Sommelier, wie man ihn kennt, habe ich nicht. Bin jetzt aber dabei, den Cicerone-Bier-Server, im Cicerone-Programm, mit dem arbeiten wir ja zusammen.
Genau.
Werde ich jetzt voll einsteigen, wenn ich jetzt erstmal irgendwie meine ganzen Geräte gefunden habe, wenn ich weiß, wie mein Büro aufgeht und so weiter, dann werde ich da auf jeden Fall weiter tiefer einsteigen.
Sehr gut.
Hast du dafür die Zeit noch nebenbei, bei dem, was du da auf der Liste hast?
Also ich sag mal so, Zeit ist ja relativ. Die Frage ist immer, wie gut oder wie einfach fällt es einem, von einer zu anderen Sache zu springen. Und ich mag das halt sehr, sehr gerne, mich von der einen Aufgabe bei der anderen zu erholen. Und da ist so ein bisschen geistiges Training manchmal zwischendurch ganz erholsam, finde ich. Gerade wenn man gerade zwischen stressigen Entscheidungen gesprungen ist, sich einfach mal eine halbe Stunde rauszunehmen. Das geht schon und es ist ja eine Sache, die einen auch zutiefst interessiert. Von daher fällt das dann leicht. Aber es ist schon richtig, das Thema Zeit ist ein bisschen was anderes, als es dann noch zu Maßzeiten war.
Und das ist erst der Anfang.
Das ist erst der Anfang, aber ich glaube, der Anfang ist natürlich auch die herausforderndste Zeit, weil wie gesagt, man weiß noch nicht, wo jede Büroklammer liegt, man muss sich alles nochmal anschauen. Ich habe jetzt, glaube ich, eine gute Menge der über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen dürfen, was ja auch nochmal eine Sache ist, Namen lernen, damit geht's los und dann wirklich mal ein wenig eine Einschätzung zu bekommen, wie die Leute alle so ticken. Und das ist jetzt, glaube ich, so der Start gewesen, jetzt in den ersten 5, 6 Wochen. Das hat ganz gut geklappt und ich bin wahnsinnig begeistert, was ich hier vorfinden dürfen. Und ja, von daher, der erste Schritt ist gemacht und jetzt gehen wir weiter so ins zweite Tertiär der ersten 100 Tage und dann kommen wir so ein wenig auch in die Tiefe dessen, was zum Beispiel so ein Cicerone wäre.
Ich habe schon das Gefühl, wenn man mit jemandem wie James auch nur ansatzweise zusammenarbeitet, dann hat man da die ganze Zeit schon ein bisschen Pressure, oder? Weil
ja, absolut.
Der haut ja jede Woche irgendwas raus.
Also James ist wahnsinnig schnell, auch als Manager und ich muss mir gerade richtig Mühe geben, langsam zu sprechen. Ich habe mir wirklich 4 Jahre lang abtrainiert, so schnell zu reden. Und ihr merkt es wahrscheinlich, ich rede immer noch sehr, sehr schnell. Aber James ist jemand, der noch viel schneller reden kann und auch denken kann. Und das ist halt einfach eine Sache, die für mich wahnsinnig faszinierend ist. Und ich sitze da und sauge auf und lerne jeden Tag eine ganze Menge. Und ja, er ist sehr, sehr schnell, aber er ist auch wahnsinnig schnell in seinen Entscheidungen. Und das ist eine Sache, die als Mitarbeiter extrem dankbar ist. Weil Sachen werden sofort und auf den Punkt genau entschieden. Man kann für eine Idee pitchen und dann ist es ein Ja oder ein Nein und man ist raus. Es gibt also keine Zyklen, nochmal Daten oder was auch immer. Zack und raus und dann volle Kanne. Kommt mir sehr entgegen. Ich mag das echt so zu arbeiten und es ist einfach mal für mich jeden Tag eine Rieseninspiration. Und ich lerne da gerade ja, in 7 Meilenstiefeln. Das ist sehr, sehr schön.
Ich glaube, es ist Zeit fürs erste Bier. Ich hoffe nämlich, dass wir gleich die Biere hier haben, nämlich das Hazy Jane, eins dann gebraut in den UK und eins gebraut hier in Deutschland, in Berlin. Und da glaube ich, werden wir sehen, dass die wahrscheinlich auch unterschiedlich schmecken. Dass ihr dann schon getrennt voneinander die Biere vielleicht konzipiert, überlegt ihr euch, wie ihr die überarbeitet oder so, das möchte ich gleich erfahren.
Nee, also da kann ich schon mal reingrätschen und auch so einen halben Rückwärtsseite nochmal machen. Also ich würde nicht behaupten nach meiner Zeit jetzt hier, dass die Unternehmen völlig voneinander autark und getrennt sind. Das ist eher so ein System wie ein Blumenstrauß. Also wir können uns hier in Deutschland natürlich aus dem großen Blumenstrauß, den UK uns jeden Morgen pflückt, die Blumen rausnehmen, die wir auch haben wollen. Es gibt Sachen, die funktionieren einfach in Deutschland genauso wie in UK. Und es gibt Dinge, die funktionieren eben anders. Und wenn wir jetzt mal über gewisse Teile von einer Marketingkampagne sprechen oder auch über Themen jetzt im Bereich Social Media, dann kann man die auch übernehmen. Nur ist der deutsche Biermarkt natürlich ein ganz, ganz anderer als der britische. Und das erfordert auch immer ein wenig Education in Richtung UK in vielen Bereichen, zu sagen, hey, wir haben hier ein dreigliedriges Vertriebssystem. Wir haben hier einen Wholesaler in der Regel in der Mitte, also ein GfGH. Wir verkaufen das nicht direkt. Wir haben Pfand. Und das erfordert immer wieder auch andere Herangehensweisen in Deutschland. Aber wie gesagt, das ist schon so, dass wir uns eigentlich nehmen können, was wir uns nehmen möchten. Und wir können aber auch selber machen, was wir selber machen wollen. Von daher würde ich da nicht ganz mitgehen und würde sagen, das kann man sich ausgestalten. Und gewisse Sachen, wir haben es bei meinem früheren Arbeitgeber immer genannt, Copy with Pride. Mhm. Das geht schon. Mhm. Aber ansonsten ja, erfordert der deutsche Biermarkt auch ein bisschen anderes Bearbeiten als der britische. Das ist dann schon so und da machen wir das schon individuell. Und bei den Rezepten, um den Bogen wieder zu spannen, brauen wir schon in der Regel nach den gleichen Rezepten wie in UK. Da kommen aber trotzdem mitunter ein bisschen andere Geschmacksrichtungen oder andere Geschmäcker raus. Das beginnt, wie gesagt, bei den Rohstoffen, die man vor Ort hat. Das Berliner Wasser ist ein anderes als das Wasser in Ellen.
Wobei, das wird ja in beiden Standorten aufbereitet. Also
ja, zu einem gewissen Maße kriegt man die natürlich in eine ähnliche Richtung, aber das spielt schon nochmal eine Rolle. Dann hat man die Faktoren Druck in einem Tank, wie groß ist der Tank, wie läuft die Veresterung in dem Zeitschritt. Dann haben wir die Themen wie zum Beispiel auch Freshness. Ich glaube, die beiden Dosen, die ich jetzt mitgebracht habe, die eine ist aus März, die andere ist aus April. Also genau vom 14. April haben wir die Hazy Jane Dose in Berlin abgefüllt und die UK-Dose ist am 1. März abgefüllt worden. Also nach dem Brexit auch nochmal ein Riesenvorteil für Deutschland, weil man braucht schlicht 3-4 Wochen, um ein Produkt aktuell aus UK über die Grenze zu bekommen. Dank der wahnsinnig intelligenten Entscheidung, den Brexit zu vollziehen. Von daher, ja, das war nicht so, dass uns das geholfen hat. Aber das ist natürlich ein Unterschied. Und dann ja, gibt es hier und da natürlich nochmal Abweichungen. Die kann man einfach nicht standardisieren. Und daher schmeckt es ein bisschen unterschiedlich. Und das werden wir jetzt, glaube ich, gleich auch schmecken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach einmal an mit dem britischen Hazy Jane.
Ja.
Tja, also Fruchtnoten. Richtig, richtig stark, richtig gut.
Ja. Und eine schöne Bitterkeit.
Ist übrigens aktuell das am stärksten wachsende Bier bei uns im BrewDog-Universum. Ah, okay. Nicht nur in Deutschland, international.
Nicht das Punk.
Das ist das Größte, aber am stärksten wachsend, okay. Den Wachstumsraten, ist es tatsächlich Hazy Jane. Und ich habe es vorher, bevor ich jetzt an Bord gekommen bin, noch nie getrunken gehabt und ist mittlerweile mein Haus- und Hofbier. Also es ist tatsächlich, es hat mich komplett vom Hocker gehauen.
Was hast du vom BrewDog getrunken?
Ich bin ein riesen Punk-IPA-Trinker. Das gibt es eigentlich auch schon seit spätestens Inbev-Zeiten bei mir im Hause regelmäßig. Mhm. Und von daher ist das eigentlich so mein Haus- und Hofbier. War auch das Erste, was ich mir direkt vom Fass aus der Brauerei mitnehmen durfte. Das war mein größter Wunsch am Anfang. Ich will endlich mal ein eigenes Punk-IPA-Fass zu Hause haben. Das steht bei mir in der Garage und warte darauf, dass wir uns hier alle wieder treffen dürfen. Meine ganzen Nachbarn sind schon richtig, richtig heiß, dass es losgeht. Dass wir dann endlich mal ein Punk-IPA-Fassbier trinken können bei mir im Garten. Es ist hoffentlich in ein paar Tagen soweit. Ja. Aber das war so mein Haus- und Hofbier aus dem Hause BrewDog eigentlich. Wie bei so vielen Leuten. Ja? Das ist ja dann auch nicht so, dass das jetzt der krasseste Geschmack ist, den wir so brauen. Ich habe zu Hause noch einen Tactical Nuclear Penguin stehen. Ja? Also solche Sachen gibt es dann auch, aber die werden dann zu besonderen Momenten rausgeholt.
Sehr gut.
Genau.
Ja, das ist ja so ein schönes, also da sehe ich uns... Wir haben heute ja sehr warmen Tag, aber so richtig schön Sommer, ne? Und ich finde, es ist sehr mit dieser schönen, smarten, leichten Bitterkeit zum Schluss ist schön eingebaut, auf jeden Fall, mit diesen Tropenfrüchten, die da drin sind. Also es ist echt ein schönes Sommerbier.
Ja. Ja, was wir schon mal sehen können beim Bier jetzt, ich sehe das hier bei Regine nämlich im Farbvergleich, wir sind, die deutsche Variante ist ein bisschen orangener.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es riecht auch ein bisschen fruchtiger, was natürlich vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es frischer ist.
Mhm. Also du hast 6 Wochen Vorsprung beim Trinken jetzt.
Ja.
Mhm. Die deutsche Variante hat im Geschmack meiner Einschätzung nach deutlich mehr Hopfen. Es ist deutlich hopfiger, deutlich bitterer. Dadurch wirkt es ein bisschen leichter als die UK-Variante. Ja, es ist ein ganz bisschen leichter. Die Farbe ist tiefer. Das erste Mal, dass wir es gebraut haben. Also es ist auch noch ein wenig Trial and Error vielleicht dabei.
Ja. Nein, es ist aber gut. Es ist auf jeden Fall gut.
Aber es ist tatsächlich ein bisschen hopfiger. Mhm. Aber wie gesagt, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob das einfach daher kommt, dass es tatsächlich auch frischer ist. Ne?
Also sechs Wochen. Also ich kann garantieren, dass wir das andere aus UK ist im Kühlcontainer hier rübergekommen. Also in der Lagerung liegt es nicht. Es hat eine durchgehende Kühlkette gehabt. Mhm. Aber 6 Wochen können natürlich bei einem Naipa schon mal einen Unterschied machen. Das stimmt.
Ja, wir haben bei der Eröffnung in Mariendorf die frische Schulung mitgemacht, die es da gab. Und da war ja, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum man irgendwie den Verfall von Hopfen messen kann. Und deswegen fanden wir es ja auch super spannend, dass ihr es halt so macht, dass ihr immer ranschreibt, hier in Hamburg auch, von wann das Punk-IPA ist, so damit man wirklich sehen kann, so gerade für die Fans, das ist jetzt wirklich fresh.
Ja, und das macht einen riesen Unterschied. Und das ist auch eine Sache, die kann ich mir jetzt natürlich bei der wöchentlichen Verkostung auch nochmal 1:1 zu Gemüte führen. Mhm. Ich war zwar zum Beispiel bei Becks auch im Verkoster-Panel, aber mit Verlaub, es ist halt bei einem Becks relativ, also es schmeckt nach einer Woche sehr, sehr ähnlich dem Becks nach 2 Monaten noch.
Wie würdest du denn jetzt als neuer CEO die Herausforderung für den deutschen Biermarkt sehen?
Also der deutsche Biermarkt ist sicherlich auch gerade für etwas kleinere Brauer, und dazu zähle ich uns in Deutschland eindeutig auch noch, natürlich nicht so einfach. Einmal geht das ja damit los, dass wir dadurch, dass wir in Deutschland ein Mehrwegsystem haben, insbesondere natürlich eine besondere Herausforderung, was so die Supply Chain angeht. Das hat damit zu tun, dass natürlich dann eine ganze Menge auch an GfGHs überzeugt werden müssen, halt auch die Produkte einzulisten, um eben die Lieferkette dann bis in die Rewes, die Edekas, die Kaufländer und so weiter und so fort am Ende des Tages aufrechterhalten oder hinstellen zu können. Und das ist natürlich so für kleinere Hersteller das Größte und die größte Herausforderung, die der deutsche Biermarkt letztlich einem in den Weg stellt. Und dazu kommt natürlich auch noch der Fakt, also ich habe es jetzt, ich erkläre es nochmal so, der deutsche Biermarkt ist eigentlich wie eine richtig gut beschützte Burg. Eine Burg mit 3 Verteidigungswellen. Der erste Verteidigungswall ist, wir haben mehrere tausend andere Brauereien. Ja, also das Wettbewerbsumfeld ist relativ intensiv. Der zweite Wall ist das Thema, Fachgroßhändler zu überzeugen, dass sie einen einlisten, dass sie einen auf Lager haben und einfach eine Größe zu gewinnen, dass man relevant ist an der Stelle. Und dann kommt der dritte Wall, und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht schon, ist das Thema Listung im Lebensmitteleinzelhandel. Und wenn man alle 3 Mauern irgendwo bespielt hat und durchbrochen hat, dann hat man eine Chance, ein Geschäft irgendwo aufzubauen im deutschen Biermarkt. Und was einem dabei hilft, ist dann in dem Schloss drin, sind die Bewohnerinnen und Bewohner, die rufen, hey, wir wollen das haben, bringt mir uns das rein. Und das ist dann das Thema Marketing. Und so ist ein wenig für mich der deutsche Biermarkt aufgebaut. Das heißt, sowohl von Route-to-Market-Seite, Vertriebsseite, einmal den Weg durch die Mauern zu finden und das unterstützen zu lassen, dadurch, dass man die Leute, die halt nach gutem Bier lechzen, in der Burg dazu motiviert, auch ein wenig den Pull-Effekt auszulösen und das Ganze haben zu möchten. Und das ist so mit Abstand die größte Herausforderung. Und du hast es eben erwähnt, der deutsche Biermarkt ist extrem dadurch geprägt, dass viele Leute eine Meinung haben zu Bier. Jeder kennt Bier, jeder hat seinen Favoriten. Und dementsprechend kann man aber auch sagen, im Prinzip, wenn man es positiv sieht, der deutsche Biermarkt hat über 40 Millionen Bierliebhaber. Es gibt 40 Millionen Leute in Deutschland, die in irgendeiner Form in love sind mit Bier, die verliebt sind in Bier. Aber ich beschreibe es immer so ein wenig, es ist eine sehr, sehr gut gealterte Liebe. Die Leute sind schon immer in Bier verliebt, aber es ist keine Teenage Love mehr. Es ist keine junge, frische Liebe. Wir wollen ausprobieren und sind verliebt, Blumen, Frühlingsgefühle. Und das ist aber alles noch in den Leuten drin. Man kann das rausholen. Und wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, was dieses Thema Bier eigentlich an Zugängen jeder und jedem gewährt, dann hat man wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten, da sich auch wieder rein zu verlieben und wieder so ein wenig die Sachen zu erleben, wie Geschmacksvielfalt, wie auch sowas wie Food Pairing, wie aber auch Dinge wie, wenn ich schon, und das hat man ja beim Fleisch zum Beispiel ganz häufig, wenn ich schon Alkohol trinke, dann doch welchen, der gut ist und der auch wirklich mit Liebe gebraut ist, der mir schmeckt, und dann halt nicht, hier komm, gib mir das Günstigste, was geht. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, immer mehr nach vorne kommt, und das ist eine Riesenchance für alle Brauerinnen und Brauer bei uns aus dem Bereich moderne Bierstile.
Aber diese Liebe, die du so poetisch beschreibst, in wirklich sehr schönen Bildern, selten habe ich eine so
poetische Grundschullehrerin wäre stolz auf mich.
Des deutschen Biermarktes erlebt, Respekt. Diese Liebe erlebt ja auch viele Trennungen, denn immer weniger Menschen in Deutschland trinken ja Bier. Also die Zahlen sind ja rückgängig, wohingegen ja das alkoholfreie Bier als Wachstumsmarkt gesehen wird. Eure alkoholfreie Bierbar habt ihr in London. Wie ist es? Ist das für dich ein Markt? Macht ihr sowas auch auf bei den insgesamt 10, glaube ich, die da noch kommen sollen? Da kommen wir gleich bestimmt noch zu.
Also für Deutschland habe ich aktuell keinen alkoholfreien Bar-Pitch vorliegen. Dementsprechend kann ich das schon mal an der Stelle sehr transparent sagen, ist erstmal nicht geplant. Ich glaube, unsere größte Chance liegt in Deutschland auch erstmal nicht da drin, das alkoholfreie Segment zu erschließen, sondern wirklich erstmal im Kernsegment richtig Fuß zu fassen und einen Fuß in die Tür zu bekommen und darauf aufbauend ist dann sicherlich früher oder später auch das Thema einer alkoholfreien Bar in Deutschland definitiv der Fall. Und in BrewDog-Jahren, alles läuft 7-mal so schnell. Wenn ich sage, das ist jetzt nicht geplant, dann ist das für 22 nicht ausgeschlossen, dass sowas kommt. Das ist ja noch Ewigkeiten hin. Aber grundsätzlich aktuell, nein, kann ich nicht sagen. Wir sind gerade drauf und dran, eine alkoholfreie Bar in Deutschland aufzumachen.
Wie wichtig meinst du, ist die Story von Green Beer, wenn man so will, sprich eure Nachhaltigkeitsstrategie bei Bier. Wie wichtig ist das für den deutschen Biermarkt? Spielt das für den Verbraucher eine Rolle?
Ich glaube, dass das überhaupt nichts mit Bier zu tun hat. Ich glaube, das Thema Green lässt sich mit jedem danach folgenden beliebigen Wort koppeln und ist absolut richtig an der Zeit. Meiner festen Überzeugung nach hat jeder ökonomische Bereich aktuell die Herausforderung zu zeigen, wie sie es hinkriegen wollen, bis 2030 in einer Art und Weise zu wirtschaften, dass man mindestens CO2-neutral ist. Das ist völlig unabhängig zum Thema Bier. Da könnte man, wie gesagt, jede beliebige Branche reinlegen. Und davon sind wir fest überzeugt. Und wir machen das ausdrücklich nicht, um zu sagen, hey, guck mal, man kann Bier grün machen, sondern man kann eine Unternehmung grün ausführen. Und man kann eine Unternehmung so bauen, dass sie CO2-negativ, also nicht mal nur neutral, sondern CO2-negativ ist. Und von daher ist das im Kern allem, was wir tun, was wir denken, was wir handeln. Und ich glaube, dass aktuell, wenn man sich das so anguckt, und die Frage ging ja auf den Verbraucher, glaube ich, dass es jetzt noch nicht so ist, dass, hey, wir sind das einzige CO2-negative Getränk, was man in Deutschland kaufen kann, dass die Leute sagen, oh, wow, dann trinken wir aber das. Ich glaube, das Thema Qualität kommt da auch noch ganz klar davor. Aber ich denke, dass sich auch das in den nächsten wenigen Jahren extrem verändern wird. Und wir sind da einfach so, dass wenn wir etwas für richtig halten, und dafür sind James und Martin ja bekannt, dann ziehen wir das mit Volldampf durch. Und darum hat man dann in 2020 beschlossen, wir werden jetzt CO2-negativ und koste es, was es wolle, wir machen das jetzt und ziehen das durch. Und das wird in jedem Geschäftsbereich gelebt und dementsprechend hat es eigentlich fast weniger mit der Commercial-Sicht zu tun, als erstmal mit der Sicht, ein Vorbild zu sein für andere Betriebe, andere Unternehmen. Und wir freuen uns über jedes Unternehmen, das es uns gleich tut. Das ist auch nichts, wo wir sagen, hey, wir wollen die Einzigen sein, die das machen. Wir würden uns wahnsinnig freuen über jede Brauerei, aber auch wahnsinnig über jeden Chemiebetrieb, jeden Autohersteller, der sagt, das wollen wir auch machen. Mhm. Da halten wir die Arme auf und freuen uns, hey, willkommen. Sehr, sehr gerne, weil das ist gut für die Welt.
Wie ist es denn hier vor Ort, zum Beispiel in Hamburg? Deinem Heimatort, hier so, wo wir sitzen in dieser Bar, ganz real vor Ort. Wie zeigt sich denn da diese Nachhaltigkeitsstrategie? Habt ihr regionales Gemüse hier? Wenn die Küche jemals wieder öffnen sollte, was wir ja hoffen, wie vermacht ihr das?
Also ich sag mal so, erstmal, und das meinte ich ja vorhin auch, das zieht sich durch alle Bereiche durch, also auch durch unsere Bars. Und wenn ihr jetzt hier auf die Speisekarte guckt, geht das damit los, dass mindestens die Hälfte der Speisen vegetarisch oder vegan ist. Ja, und wir wissen alle, Fleisch hat einen riesen Impact auf das Thema CO2 oder auch Methan, je nachdem, welche Fleischsorten man isst. Und damit geht es halt los, dass man den Kundinnen und Kunden ein Angebot macht, halt auch einen grandiosen Burger zu essen. Ich liebe unseren Beyond Meat Burger, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sobald wir wieder offen haben, da mal herzukommen. Ich liebe den und es ist einfach ein ganz, ganz tolles Essen und man hat halt dementsprechend die Chance, auch CO2-freundlich hier bei uns essen und trinken zu konsumieren. Was den Thema Einkauf von Lebensmitteln angeht, kann ich euch ganz ehrlich kann ich nicht sagen. Aber so tief bin ich in der Materie jetzt nach den paar Wochen noch nicht drin. Was ich aber sagen kann, ist, dass sich das wirklich durch alle Bereiche zieht. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, meinen Dienstwagen gibt es nicht mehr. Ich fahre jetzt Bahn. Ich kann euch auch dazu sagen, dass wir natürlich dadurch, dass wir das CO2, was wir kreieren, kompensieren, quasi jetzt schon sowas haben wie einen innerbetrieblichen Emissionshandel. Ja, weil alles, was ich irgendwo raushaue, muss ich irgendwo kompensieren und das landet wieder in meiner P&L am Ende des Tages. Von daher habe ich einen riesen Incentive, einen riesen Anreiz, hier ja kein CO2 extra zu kreieren. Und wir haben alles, was so an Stromanbietern ist, logischerweise. Das ist aber auch ein Low-Brainer, das ist jetzt auch nichts, wo wir uns auf die Schultern klopfen. Das können auch andere Brauer sagen, oh, wir sourcen jetzt 100% grünen Strom oder grünes Gas. Darum geht es gar nicht. Es geht einmal darum, zu gucken, wo kann man weniger emittieren. Und das andere ist, wenn ich was emittiere, was sich nicht vermeiden lässt, auch das wird sich niemals vermeiden lassen, dass man ein emissionsfreies Bier braut, aber was machen wir mit den Emissionen, die wir auf die Welt raushauen? Die nehmen wir uns wieder rein und kompensieren sie selber, aktuell noch mit einem Partner. Und sobald unser Lost Forest, der ist jetzt gekauft, 50 Quadratkilometer in Schottland, sobald der bepflanzt ist, nehmen wir es auch selber eigenhändig in eigener Verantwortung wieder raus. Und das ist dann ein Kreislauf, der funktioniert. Und wir werden dann weiter daran arbeiten, den Ausstoß zu minimieren.
Wie stark war das Argument für dich, diesen Job zu nehmen?
Extrem stark, weil das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich persönlich sehr, sehr lange. Ich wohne in einem Niedrigenergiehaus. Die Kolleginnen und Kollegen werden jetzt bald eine Photovoltaikanlage auf mein Dach bauen. E-Auto ist noch in der Diskussion. Also ich finde das selber sehr, sehr wichtig. Nicht nur es selber in den Bereichen, wo man es kann, vorzuleben, sondern das Thema ist im Prinzip am Ende des Tages, gibt es zwei relevante Faktoren, aber das ist meine persönliche Meinung. Einer ist der Rahmen, den eine Regierung vorgibt, in dem man entsprechend sich aufhalten kann. Ja, das heißt, es liegt gar nicht mal an mir, aber wenn ich jetzt sage, ein Flug nach New York kostet nicht mehr 500, sondern 1.500 Euro, weil das CO2-Pflicht kompensiert wird, wäre das ein regulatorischer Eingriff, der entsprechend von Regierungsseite da was ordnet. Dann würde es auch relativ schnell gehen. Das andere sind Unternehmen. Und ich kann auf der privaten Seite kann ich sehr viel mithelfen, aber mein Impact ist halt relativ überschaubar, weil der betrifft nur meinen eigenen Abdruck. Und ich traue mir zu, dass ich mit der Überzeugung, die ich dort habe und mit den Dingen, die ich vorleben kann und die ich bewegen will, dass ich an dieser Stelle auch mehr schaffe, als ich nur mit meinem eigenen Abdruck hinkriege. Und darum war Budok für mich auch ein absolut überzeugendes Beispiel, auch weil ich war noch nie im Unternehmen, das nicht von sich behauptet, das ist grün und wir machen jetzt hier alles so und wir wollen bis dann und dann nachhaltig werden. Und das ist halt ein Riesenthema und darum bin ich da auch sehr, sehr tief eingestiegen und ich kann alle Sustainability Reports, glaube ich, rückwärts aufsagen, die wir rausgegeben haben. Das Thema bei uns ist halt wirklich, wir sind auf Level 3 CO2 negativ. Das heißt, wenn man jetzt das Unternehmen sieht, ist alles, was wir verursachen und was unsere Produkte im Vor- oder im Nachgang verursachen, mit einberechnet. Unsere Lieferkette zu uns, unsere Lieferkette von uns weg, ist alles mit drin und nicht nur das, was wir irgendwie in Berlin, Schottland oder unseren Bars verursachen. Und das ist eigentlich die ehrlichste und echteste Nachhaltigkeitsberechnung, die man machen kann. Das würde jetzt aber bei einem Automobilhersteller bedeuten, dass jedes Auto, das aus der Fabrik rausfährt, allen CO2-Abdruck auf den Hersteller zurückgibt, den dieses Auto in 25 Lebensjahren verursacht. Ja, das würde man so berechnen. Und bei uns ist es halt so, dass das bei uns alles mit reinkommt. Und dementsprechend ist es halt eine sehr, sehr ehrliche Nachhaltigkeit. Und ich kann euch jetzt leider keine P&L hier hinlegen. Aber wenn ihr reinschauen würdet, ist es eine...
Übersetzt du das für die Menschen?
Achso, Entschuldigung, eine Bilanz. Ich kann euch hier keine Bilanz hinlegen. Die habe ich jetzt nicht im Kopfgriff bereit. Aber ich kann euch sagen, dass es einen erheblichen Einfluss auf den Gewinn hat, das, was wir ausgeben, um das zu kompensieren. Aber das machen wir bewusst. Und wir könnten es halt auch anders machen. Und wir könnten auch bei Null stoppen und nicht ins Negative gehen. Ja. Aber wie gesagt, es ist eine Kernüberzeugung und die trage ich zu 100% mit. Und wie gesagt, ich habe auch mein Auto weggegeben. War am Anfang nicht ganz so leicht. Aber jetzt so nach ein paar Wochen sage ich euch schon, das war das Schlauste, was ich jemals gemacht habe.
Was wir so wahrnehmen in unserer Blase, wir leben ja alle in diesen Blasen, das Wort Blase ist in letzter Zeit ja auch fürchterlich nahezu inflationär genutzt, aber in unserer Blase, in der Brewdog war als entweder wahnsinnige Verehrung von euren Punks, die euch auch unterstützen und investieren, bis zu, oh, muss ich nicht mehr hingehen, ist langweilig. So. Da ist eigentlich alles dabei, aber man muss ehrlich sagen, eigentlich sind es inzwischen zwei Säulen so und dazwischen ist so ein bisschen weniger. Wie nimmst du das wahr?
Puh, auch eine gute Frage, für die kurze Zeit, die ich da bin. Also ich habe einen Equity for Punk Call gemacht, der fand statt vor 3 Wochen. Da habe ich mich vorgestellt und da haben wir so ein wenig das Forum mal wieder belebt. Waren, glaube ich, knapp 300 Leute da im Peak, wenn ich richtig liege, von knapp über 3000 EFPs, die wir in Deutschland haben. Mhm. Von daher kann ich aus dem Forum sagen, dass das Feedback sehr positiv war. Allerdings sind das natürlich auch unsere Ultras. Ja? Also das ist ja ein bisschen,
das sind wirklich
Ultras. Da sind wir wieder in der Bubble gebabbelt. Mhm. Allerdings, wie gesagt, das, was wir von da gehört haben, war mega gut. Ich habe hinterher sehr, sehr viele Nachrichten auf Instagram bekommen, E-Mails bekommen mit Ideen, mit Anregungen, was mir auch geholfen hat. Das eine oder andere wird auch jetzt in die Tat umgesetzt. Fand ich sehr cool. Ansonsten, natürlich wird man an einem gewissen Bekanntheitsgrad immer kritisch hinterfragt werden aus einer Richtung. Es geht gar nicht anders. Ja? Also ich kenne kein Unternehmen, das eine gewisse Größe erreicht hat oder auch eine gewisse Bedeutung in der Branche erreicht hat, dass er nicht aus irgendeiner Richtung auch kritisch hinterfragt wird. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, nicht jede Kritik ist so, dass sie sachlich ist, aber vieles, was ich lese und ich treibe mich viel halt auch bei Untappd rum, lese mir durch, was dort geschrieben wird unter unseren Facebook-Kommentaren. Und das sind jetzt keine Sachen, wo ich sage, oh ja, da sind irgendwelche Leute, die schreiben da irgendwas drunter, sondern ich nehme mir das auch wirklich so ein bisschen an und guck mal, ist da was dran. Und das gehört ja auch zur Brudor-Kultur, sich auch mal herausfordern zu lassen auf Dinge und zu gucken, ob man nicht Sachen mal neu denken muss, weil man sich vielleicht in die eine oder andere Richtung hat zu weit abtreiben lassen. Und von daher hilft das. Allerdings muss ich auch sagen, ich freue mich natürlich auch, wenn Leute eine Meinung zu uns haben. Das heißt ja, dass sie uns erstmal kennen. Und ich bin dafür, für einen positiven Dialog immer sehr gern zu haben. Und wenn Leute sagen, hey, BrewDog ist mir zu langweilig geworden, ist das auch völlig okay. Und dafür gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Brauereien, die halt Sachen machen, die dann wiederum für diese Zielgruppe interessant sind. Und solange die Leute in der Craft Beer oder in der modernen Bierstil-Richtung bleiben, ist das auch wunderbar. Dann geht man mal dahin, mal dahin. Von daher habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit.
Ja, ich finde es tatsächlich bei BrewDog spannend, dass das, also ich habe so tatsächlich den Eindruck, man hasst sie oder man liebt sie. Erstaunlich, dass das ein Unternehmen so polarisieren kann.
Ja, aber ich hab ja für eine Brauerei gearbeitet, die viel, viel größer war. Da kannte man das nicht so ausgewogen. Von daher bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich. bin ich sehr, sehr glücklich gerade über die...
Dass es auch Liebe gibt.
Ja, also das muss man ja wirklich mal sagen. Ne? Also auch im vertrieblichen Bereich. Das Level an Partnerschaft auch mit unseren Kundinnen und Kunden ist ja ein ganz anderes, als man in einer großen Unternehmung hat. Mhm. A, ist es nicht ganz so anonym. Ja, und B, ist es eine Sache, wo man nicht unbedingt nur darauf aus ist, irgendwie das Bestehende zu verwalten, sondern man ist in der Aufbauphase. Das hat ja auch nochmal sehr, sehr viel Charme mit einem Partner, sei es einen Kaufland, einen Rewe, einen Flaschenpost, was gemeinsam aufzubauen, als wenn man irgendwo ist und sagt, jo, bitte dieses Jahr nicht mehr als 2% verlieren. Das ist ja komplett andere Attraktivität und auch ein gegenseitiges Wertschätzen, dann, das sich ein bisschen anders ausdrückt.
Wie viele Tage Urlaub hast du bei BrewDog mit deinem Vertrag?
Was heißt Urlaub? Heißt Urlaub, ich antworte auf keine E-Mails, dann habe ich, glaube ich, keinen. Aber ich habe vertraglich 25 Tage Urlaub, wie alle Kolleginnen und Kollegen auch.
Das geht natürlich in die Richtung, du ahnst es schon, du machst auch einen Reisepodcast. Langt das, um diesen Reisepodcast noch zu bespielen?
Ja, die Welttournee. Absolut. Also das steht auch tatsächlich bei mir im Vertrag mit drin. Ich habe da das Go, das weitermachen zu dürfen. Das ist auch extra vermerkt. Von daher ist das aber auch eine Sache, die bei uns bei BrewDog auch gelebte Praxis ist. Sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die nebenbei noch ein eigenes Geschäft haben oder irgendwas nebenbei machen. Ist auch eine Sache, die gern gewollt ist, weil das natürlich auch so ein paar Lernfelder aufmacht, die man vielleicht on the job nicht machen kann. Und was wir bei Welttournee machen, ist ja, dass wir die Welt bereisen quasi als Vollzeit-Werkstätige. Und nicht irgendwie als Blogger oder als Reisejournalisten, die ich halt die Möglichkeit rausnehmen können und den Luxus genießen können, einfach mal 6, 7, 8, 9 Wochen irgendwo hinzufahren, sondern wir machen das so, dass das wirklich jeder Hörer, jede Hörerin nachreisen können. Und das ist auch mit 25 Urlaubstagen weiterhin absolut möglich. Plus als moderner Arbeitgeber sind wir natürlich auch immer in der Lage, das Mittel Homeoffice zu nutzen. Das gilt auch für mich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fahre jetzt 4 Tage an Ort X, dann von dort einen Tag zu arbeiten, ist absolut möglich und ist überhaupt kein Problem. Und dementsprechend lässt sich das super einflechten. Man muss ein bisschen kreativ sein, aber das war vorher auch schon so. Von daher, ja, das geht ganz normal weiter. Und ich werde weiter ein sehr glücklicher Weltreisender bleiben und erwarte mir noch viele, viele Sachen, die ich gerne lernen möchte beim Reisen und viele Dinge, die ich sehen möchte und mitnehmen möchte für mein tägliches Leben.
Hast du mal die perfekte Bar gefunden auf einer deiner Reisen?
Also ich glaube, die perfekte Bar ist immer momentabhängig. Ich glaube, es gibt für viele Momente den richtigen Ort und die perfekte Bar ist jetzt nicht Montag, Dienstag, Mittwoch die richtige Bar, aber ich würde sagen, ich war schon in ganz, ganz vielen perfekten Bars und wenn man mal so in einer Strandbar sitzt irgendwo auf der Welt und der Moment ist einfach der richtige, die Sonne geht unter, es ist warm, man trinkt ein richtig gutes Bier, guckt ein bisschen in den Sonnenuntergang und lässt einfach mal so den Tag Revue passieren. Demnach war ich schon sehr, sehr vielen perfekten Bars. Und da kann ich sagen, ich habe die perfekte Bar mehrfach gefunden.
Nenn doch einmal ein Beispiel. Du hast es gerade so poetisch geschrieben bei der deutschen Bierlandschaft.
Ich saß gerade.
Liebe.
Ja, in meinem Kopf saß ich gerade tatsächlich am Strand von Koh Phi Phi in Thailand und habe dort auf so einem Sitzsack gesessen, habe in das ablaufende Wasser der Ebbe geguckt und die Sonne darin versinken. Und das ist einfach ein Moment, wo ich, wenn ich an einen perfekten Moment denke, sehr gerne dran denke und es ist warm, die Füße sind im Sand und ich trinke ganz entspannt dann eine schöne Flasche Bier.
Ein Singerbier.
Je nachdem, was verfügbar ist. Bier ist dann in dem Moment halt auch mal das, was möglich ist.
Absolut, also da bin ich komplett bei dir und das Singer-Bier schmeckt in dem Moment da auch sensationell. Ja. Müssen wir nicht drüber reden. Also das ist überhaupt keine Frage. So, ja.
Wir arbeiten an der Distribution auf Co-Pipi.
Es ist Zeit für die Inselfrage.
Genau, es ist Zeit für die Inselfrage. Das ist eine schöne Frage natürlich für einen Weitgereisten sozusagen. Wir haben immer als Abschlussfrage die Frage nach dem Desert Island Bier. Und also du sitzt auf einer einsamen Insel, hast ein Bier da, was immer vorrätig ist. Was wäre das dann?
Also ich würde mir natürlich, weil ich auf der Insel sitze, die sehr warm ist, würde ich mir ein etwas leichteres Bier mitnehmen. Und ein Bier, was man wirklich immer trinken kann, ist tatsächlich Lost Lager. Mhm. Und ich würde mir ein naturtrübes Lost Lager oder ein Zwickel Helles bei uns mitnehmen. Und das wäre dann permanent, ich würde es mir sogar vom Fass wünschen. Von daher.
Ja, wenn, dann ist es ja sowieso
ist vom Fass. Okay,
das ist der magische Hahn, der immer läuft.
Dann nehme ich den Lost Lager Hahn, der immer läuft.
Sehr gut.
Das sehen wir dann auf Instagram in schönen Fotos auf deinem Account, der da heißt Bierbaron, nicht wahr?
Das wird man da sehen, sobald ich auf dieser Insel gestrandet bin. Ich hoffe, die Kühlung funktioniert.
Aber, ja, das ist so das einzige
Mal. Sehr schön.
Über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Adrian Klee, der neue CEO von BrewDog Deutschland.
Und in seiner Garage, haben wir gehört, ist nicht mehr ein Dienstwagen, sondern da lagern stattdessen Bierfässer. Ich finde, das ist eine ganz gute Entwicklung, die er da macht.
Guter Tausch, ne?
Guter Tausch. Wenn ihr euch übrigens fragt, wie man denn so einen Job wie den seinen bekommt, man wird einfach angerufen.
Ja, auf einmal hat man James Watt an der Strippe.
Und er sagt, hast du Interesse? So oder so ähnlich wird es gelaufen sein. Auf jeden Fall sage ich mal, ich bin gespannt, was Adrian und sein Team da weiter so zaubern. Es wird auf jeden Fall im Sommer ein Co-Brew geben mit einer Hamburger Brauerei, nämlich mit Kervida. Da gab es leichte Differenzen, ob der Prototyp-Serie und des Logos auf der Prototyp-Serie, die wird in Zukunft dann auch anders heißen. Und als Zeichen der freundschaftlichen Verbindung wird es einen gemeinschaftlichen Sud geben mit Kervida, der im Sommer im Verkauf erhältlich ist.
Da sind wir schon mal sehr gespannt, was das für ein Bierchen wird.
Da sind wir wirklich gespannt. Gespannt sind wir auch, was so terminlich sich denn so tut. Wir haben ja immer eigentlich eine kleine Terminrubrik. Das ist natürlich schwierig, denn Bierfeste, schwieriges Thema. Der gute Markus Quatt sagt, Lingen findet statt.
Erstes Wochenende im September.
Ich würde es ihm zutrauen, dass er das auch dieses Jahr wuppt.
Und Lingener Bierkultur.
Kommen wir zur Verlosung. Uiuiuiui. Und zwar verlosen wir zwei signierte Exemplare vom Bierkrimi Goldberg und der unsichtbare Feind von Thomas Lang. Ihr müsst dafür eine Frage beantworten und die lautet, wie heißt die erste Brauerei, für die Adrian Klee gearbeitet hat? Wenn ihr gut zugehört habt, dann ist es ganz easy, uns die Antwort auf diese Frage zu senden an cheers@hopcast.de. Einsendeschluss ist der 24. Mai 2021. Ihr findet das alles auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge natürlich aufgelistet und dort auch eine Verlinkung zum Buch von Thomas Lang. Last but not least, wir müssen einen Dank aussprechen.
Und zwar gibt es diesmal einen Trailer zu dieser Folge und den hat unser Freund Tobias mit seinem Kumpel Luke gemacht.
Und insofern ein großes Dankeschön an Four Elements Video, an Tobias und Luke für die Zeit, die sie uns geschenkt haben in der BrewDog Bar St. Pauli.
Gibt's auf den üblichen Portalen.
Genau. Und jetzt würde ich sagen, sind wir durch, oder?
Genau.
Können wir ein Bierchen trinken? Ich habe noch ein bisschen was von Tillmanns Dunkler hier im Glas.
Ich auch noch. Dann sagen wir mal Prost und bis zum nächsten Mal.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.